Jetzt haben Sie es einmal gehört. Würden Sie es gerne nochmal hören? Das glaube ich. Sie werden es gleich noch einmal hören. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Ich freue mich, wieder hier bei Ihnen sein zu dürfen. Ich freue mich auch darüber, diesen Chor zu hören, diesen Klang zu hören. Hier auch noch in einer Kirche, in der dieser Klang noch ganz wunderbar verstärkt wird. Solche Kirchen sind für diese Klänge gebaut. Da gab es damals noch keine Mikrofone und so. Die haben das alle genau gewusst, wie es sein muss, damit dieser Klang sich hier entfalten kann. Deswegen finde ich das ganz wunderbar. Wenn Sie sich fragen, welcher Anlass das ist, es ist jetzt keine Hochzeit, die war wahrscheinlich gestern. Es ist einfach, der Chor will wieder mal singen und will Ihnen eine Freude machen. Das ist das Entscheidende. Der Friede des Herrn sei mit euch.
Und in deinem Geist.
Danke. Wir haben heute einen wunderbaren Wochenspruch. Man denkt immer, Jesus, das ist derjenige, der das Gericht bringt. Manche lieben das Gericht sehr, weil sie nämlich dann immer ein Teil dieses Gerichtes sein wollen und lieben gern andere verurteilen. Aber Jesus hat so deutlich gesagt, dass er nicht gekommen ist, um zu richten, sondern um aufzurichten. Und in Lukas 19, Vers 10 heißt das dann, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Also all diejenigen, die ihn wirklich brauchen, da will er hin. Und dazu gehören wir, wenn wir ehrlich sind, wir alle. Ja, jetzt seid ihr schon aufs Doppelte vermehrt. Ganz wunderbar. Also 4 Kinder. Jetzt, das wäre jetzt der übliche statistische Durchschnitt für die Größe der Gemeinde. Aber keine Sorge, es gibt erheblich mehr. Die Kinder sprengen jeden statistischen Durchschnitt. Aber wenn ihr da seid, dann ist das wunderbar. Und dann sehe ich auch, was du in der Hand hast. Ja, und da habt ihr eine wunderschöne Zeremonie. Ihr wollt das Licht mitnehmen. Richtig? Dann machen wir das jetzt mal. Ja, wie Jesus immer so richtig sagte, lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Er liebt die Kinder über alle Maßen. Und er sagt sogar noch mehr. Er sagt, wenn wir nicht so werden wie diese Kinder, haben wir keine Chance, zu ihm in sein Reich zu kommen. Nicht so unreflektiert oder sowas, sondern wie heißt das denn? Vertrauensvoll, offen. Es ist immer so wunderbar, Kinder ins Gesicht zu sehen, wie sie einen anschauen. Nicht so wie Erwachsene schon, die haben viel miterlebt. Mal sehen, skeptisch und so. Nein, immer mit offenen Augen und offenen Ohren. Und was ist da jetzt? Was kommt da jetzt? Und genau das ist dasjenige, was er sich für uns wünscht. Ja, ich sag mal einiges noch an. Kollektenzweck. Der Klingelbeutel im Monat Juni ist für die Tafel Oberberg Süd und die Ausgangskollekte ist für Brot für die Welt. Und dann haben wir, wie immer, dann auch noch einen parallelen Klingelbeutel, nämlich für die Ukraine über den Diakonie-Katastrophenschutz. Zwei Sachen soll ich auch noch ansagen. Einmal, danach ist Kirchencafé, wo, das wissen Sie, einfach hier gegenüber. Und dann, für die ganz besonderen Fans, Mittwoch, Rudel gucken. Also man muss natürlich was modern sagen, Public Viewing, ja, aber Rudel gucken finde ich gut. Auch da drüben auf großer Leinwand. Und wer Bescheid weiß, weiß, gegen wen es geht. Ein uralter, traditioneller Gegner der deutschen Nationalmannschaft. Also, wer Lust hat, kann dorthin kommen. Ja, und jetzt singen wir erst einmal das Lied Nummer 315, 1 bis 4 und 7. Ich will zu meinem Vater gehen.
gehe mal davon aus, dass Sie den Text auch wirklich gelesen haben und dass Sie ihn nur einfach abgesungen haben. Und dann wissen Sie auch mit Sicherheit, um welche Geschichte es sich da handelt, die dort gesungen wurde. Und das ist genau die Geschichte, über die wir uns heute verständigen wollen in der Predigt. Der sogenannte verlorene Sohn.
Eigentlich der liebende Vater, der verzeihende Vater. Und es gibt die Frage, wer von den beiden Söhnen, wenn Sie die Geschichte kennen, ist denn der verlorene Sohn? Sohn Nummer 1 oder Sohn Nummer 2? Schauen wir mal. Aber zunächst wollen wir gemeinsam den Psalm lesen, den Psalm 103, auf der Seite 1173, und zwar beide zusammen. Und damit wir das auch entsprechend verteilen, überlegen Sie mal, zu welchem Geburtstag Sie haben, jetzt die Zahl Ihres Tages. Und die ausgerückten Zeilen, die werden jetzt von der geraden Zahl gelesen und die eingerückten Zahl von der ungeraden Zahl. Statistisch müsste das ungefähr die Hälfte sein. Also, wir fangen an. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen.
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er Gutes getan hat.
Der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen.
Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich gründet.
Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler.
Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden.
Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat.
Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten.
So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Kommt, lasst uns anbeten.
Er sei dem Vater.
Wir wollen unsere Sünden bekennen. Lieber Vater, wir können nicht zu dir kommen, ohne ehrlich mit uns selbst zu sein. Wir haben uns von dir entfernt, wir haben unsere von dir geschenkten Kräfte und Möglichkeiten weitgehend verschwendet und wir haben uns der Welt so sehr angepasst, dass wir kaum noch wissen, wer wir wirklich sind. Deshalb bitten wir dich, Herr, erbarme dich. Wir wissen ja immer, dass Jesus der gute Hirte ist. Denken wir, das ist sozusagen die moderne Version des Neuen Testaments. Aber das ist ein Irrtum im Alten Testament. Im Alten Testament wird wirklich immer wieder von dem guten Hirten geredet, der Gott selbst ist. Hesekiel 34, 16a, da heißt es, ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. Das will er selber tun. Ehre sei Gott in der Höhe.
Amen.
Geliebter Herr, wir können nur staunen. Sobald wir ehrlich zu uns selber sind und uns in unserer Not an dich wenden, ergreifst du uns mit deiner grenzenlosen Liebe, als ob nichts gewesen wäre. Wir können nichts anderes tun, als dir zu danken, der du lebst und Leben schaffst in Ewigkeit. Macht der Chor das Versprechen von vorhin wahr.
Für den heutigen Tag steht im ersten Brief an Timotheus, im ersten Kapitel, und ich lese die Verse 12 bis 17. Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt, mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden, die Gnade unseres Herrn, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein teuer, wertes Wort. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Halleluja. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Halleluja.
Wir wollen darauf antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde,
und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Ja, dann setzen wir uns wieder und singen jetzt das nächste Lied, so wie es angeschlagen ist.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da ewig sein wird. Amen. Wenn Sie jetzt zur Gemeinde Nümbrecht, also der Kirchengemeinde Nümbrecht gehören würden, würden Sie jetzt normalerweise aufstehen. Das ist dann dort die Regel. Und wenn Sie das machen würden, würde ich Ihnen jetzt sagen, bleiben Sie bitte sitzen, heute ist der Text zu lang dafür. Und insofern, da Sie ja eigenständig sind, wie schön, können Sie sitzen bleiben. Es ist der Text, der eigentlich sehr bekannt ist, weil er einfach sehr anrührend ist. Lukas 15, erst einmal als Einleitung, die ersten drei Verse und dann von 11b bis 32. Da heißt es: Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und das jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er aber antwortete und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist allezeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Lieber Vater, öffne unsere Herzen dafür, dass dein Wort in uns Frucht bringt. Amen. Ja, ein geniales Gleichnis geradezu. Man darf ja nicht vergessen, Jesus spricht immer über Seelenzustände. Alle diese äußeren Dinge, die er beschreibt, sind ein Abbild dessen, was eigentlich an Gefühlszuständen in uns ist und was wir eigentlich für Entscheidungen treffen. Es geht ihm immer um unseren Charakter. Manche glauben, es ging immer darum, dass wir äußerlich das Richtige tun. Ja, so haben das früher auch gedacht. Die Pharisäer hatten das auch gedacht. alles genau richtig tun und genau den Zehnten von allem zu geben und sogar von Pfeffer und Salz den Zehnten abzuteilen und die Regeln, 653, genauestens zu befolgen. Und wenn man das macht, dann ist alles in Ordnung. Was mit mir innerlich ist, ist eigentlich egal. Hauptsache, ich mache alles richtig. Und das ist ein Irrtum, ein ganz großer sogar. Ja, wir wollen jetzt mal die drei Personen, um die es hier geht, mal nacheinander untersuchen und mal anschauen, ob das, was dann mit diesen Personen ist, uns auch irgendwie was angeht. Wir sollten uns die Fragen stellen, haben wir mit denen was zu tun? Fangen wir bei Sohn 1 an. Er will sein Erbe. Und das heißt, er will Freiheit. Freiheit und Selbstbestimmung, das ist es doch, was wir heute alle wollen. Wir wollen uns selbst bestimmen, wir wollen uns, wie heißt so schön, verwirklichen. Schließlich will ich das, was ich habe, auch nutzen. Schließlich ist das alles mein Eigentum. Es gehört dann alles mir. Von Rechts wegen gehört es mir. Alles, was ich bin, gehört mir. Und ich habe das Recht, mich zu entwerfen, wie ich will. Ist doch ganz klar. Ich kann machen, was ich will. Und ich kann sein, wie ich will. Und was will ich tun? Ich will vor allen Dingen beliebt sein. Ich meine, wenn man irgendwie ein gewisses Reichtum hat und man will beliebt sein und dann gibt man sein Geld aus, das Verprassen bedeutet im Wesentlichen, Leute, ich lade euch ein, ich hab's ja, und dann ist man beliebt. Man will also mit dem, was man macht, seine Ehre erhöhen, und das ist das, was man üblicherweise macht. Er verprasst also sein ganzes Erbe, und jetzt kommt der Absturz. Und dieser Absturz ist wirklich ziemlich extrem. Man darf nie vergessen, dass Schweine bei den Juden unreine Tiere sind, die man nicht anfassen soll, die man noch, geschweige denn essen oder sowas. Das wirklich gehört zu den unreinsten Tieren überhaupt. Einem wirklich anständigen Juden überkommt ein Ekel bei der Vorstellung, Schwein zu essen. Aber jetzt ist die Situation katastrophal, extreme Mangelsituation. Was macht er? Er hängt sich an, heißt es hier. Das heißt, er verkauft sich. Er bietet sich jetzt an. Hast du nicht was, wo ich in irgendeiner Weise wenigstens überleben kann? Er sinkt im Grunde genommen auf die niedrigst denkbarste Stufe. Schweinehüten, unvorstellbar für einen Israeliten. Und dann darf er noch nicht mal von dem Fraß fressen, den die Schweine fressen. Das darf er nicht. Also schlimmer kann es ja fast gar nicht kommen. Das Gefühl von Minderwertigkeit, was sich ja darin ausdrückt, das erfüllt ihn auch. Ich bin der letzte Dreck. So ein Gefühl, wie wir es auch häufig kennen, wenn wir unsere Ziele nicht erreichen, wenn wir das nicht geschafft haben, dann sind wir irgendwie der letzte Dreck. Wir haben vorher gedacht, wir sind der Größte, haben angegeben mit dem, was wir haben, haben das verprasst und am Schluss gibt es niemanden mehr, der uns auch nur im Geringsten ernst nimmt. Ach, wir erfahren Verachtung. Und das Schlimmste ist ja noch, da kommt noch die Selbstverachtung dazu, dass man sich selbst so entsetzlich schlecht findet. Man macht sich total abhängig, das ist ja wie eine Art von Prostitution. Man ist total unterwürfig, geradezu kriecherisch. Also eine absolute und radikale Demütigung. Alles, was er da so glaubte, der er sei und was er hätte und so, das ist absolut vernichtet. Wenn uns das passiert, oder wenn das Menschen überhaupt passiert, was ist denn die häufigste Reaktion? Selbstmitleid. Ja, Selbstmitleid. Warum muss mir das gerade passieren? Und mit Selbstmitleid verbunden ist immer Schuldzuweisung. Immer ist irgendjemand dran schuld. Und natürlich ist das Schicksal dran schuld und natürlich derjenige, der für dieses Schicksal verantwortlich ist. Also Selbstmitleid, wenn man mal ganz tief geht, ist das in Wirklichkeit Hass. Ich habe nicht das bekommen, worauf ich einen Anspruch habe. Irgendwie ist mir das genommen worden. Und ich hasse jeden dafür, der mir das nicht gibt, was eigentlich mein gutes Recht ist. Und das, wenn wir uns hassen und wenn wir auch sogar beginnen, uns selbst zu hassen, dann sind wir völlig blind. Das kann man wirklich Verblendung nennen. Wir sind so blind, dass es gar keine Perspektive mehr gibt. Derjenige, der sich im Selbstmitleid versinkt, und Sie werden mit Sicherheit jemanden kennen oder selbst vielleicht auch phasenweise erlebt haben, da gibt es keine Perspektive mehr. Das ist alles absolut dicht. Alles ist vorbei. Und Resignation, man dass eine Reaktion oder man lässt sich gehen. Es ist doch eh alles egal. Dann lässt man sich gehen und am Schluss endet das in Selbstmord. Selbstmord auf Raten, da ist Alkohol wirklich gut für geeignet, um sich auf Raten umzubringen, aber einfach alles zu Ende. Das macht Sohn 1 jetzt nicht. Der geht in sich. Er beginnt zu ahnen, dass er eigentlich voll verantwortlich ist für seinen Zustand. Er übernimmt jetzt sogar die Verantwortung für sich selbst. Selten genug, dass Menschen das tun. Aber in dem Augenblick, wo er die Verantwortung übernimmt und merkt, ich habe im Grunde genommen alles selbst verursacht, es gibt niemanden, der an mir schuldig geworden ist, in dem Augenblick öffnet sich der Horizont. Es gibt eine neue Perspektive. Er beginnt zu spüren und zu ahnen, es geht doch irgendwie weiter. Tja, sein Herz öffnet sich und er erinnert sich. Wir haben ja, egal wie schlecht es uns geht, vielleicht hier und da doch ein bisschen Liebe von diesem oder jenem erfahren. Das ist wie eine Erinnerung. Und Erinnerung heißt, ich weiß, was eigentlich Liebe und Fürsorge ist. Ich weiß es, ich spüre es. Und genau das, diese Erinnerung an eine vergangene Liebe, beginnt in ihm sich zu entfalten, nämlich zu seinem Vater, der eigentlich sehr gütig und sanftmütig ist. Er erinnert sich an die Sicherheit, die er dort hatte, an das Gefühl der Geborgenheit, an dem Gefühl von Versorgtheit, was immer mit Liebe verbunden ist, egal unter welch ärmlichen Verhältnissen wir leben. Aber geliebt zu werden heißt, von ganz innen heraus versorgt zu sein. Und vor allen Dingen der Friede, der da möglich ist. Ja, und jetzt, was macht er? Er entschließt sich, umzukehren. Und Umkehr, das ist das eigentliche Wort, das sich hinter Buße versteckt. Also nicht irgendwie eine Strafe erleiden oder so, sondern die Richtung umkehren. Nicht mehr sich immer mehr und mehr in seinem Elend zu verbohren und zu verbeißen, sondern sich umzudrehen. Sich hinzuwenden zu dem, der die Liebe ins Herz gelegt hat, von dem er eigentlich weiß, dass das ist dasjenige, wo ich eigentlich hin will. Das ist Buße. Und dann weiß er aber auch, wenn ich dahin wieder zurückkehre, dann ist das absolut demütigend. Ich komme im Grunde genommen als der abgrundtiefe Versager dorthin. Und er ist in dem Falle ganz ehrlich zu sich selbst. Er will jetzt nicht irgendwie eine Art von Schwamm drüber. Stellen wir die alten Verhältnisse wieder her, so nach dem Motto, ja okay, es war ein Versehen oder sowas. Nein, er will auch nicht irgendwie schleimen oder heucheln oder sich anbieten oder so etwas und so, wie Kinder häufig auch gelernt haben, ihre Eltern irgendwie zu umgarnen, ach Papa oder so. Nein, will er auch nicht. Er will sich zu dem bekennen, was wirklich real ist. Er will auch keine Erwartungen ausdrücken, er will keine Forderungen oder so weiter. Du bist doch mein Vater und du müsstest mir doch helfen. Nein, nichts, nichts dergleichen. Er verzichtet auf alles das, was wir auch normalerweise tun, wenn wir versuchen, irgendwie wieder etwas in Ordnung zu bringen. Er hat nur noch die Hoffnung, dass er irgendwie, und wenn es sein muss, auf niedrigster Stufe wieder angenommen wird. Er ist bereit, auf jeden Status zu verzichten. Als Sohn gehörte er eben zu denen, die was zu sagen hatten, den Knechten und so. Aber nein, er will auf den Status auch verzichten. Tagelöhner, also sozusagen Tag für Tag nur seinen Lohn bekommen. Der letzte, der allerletzte Knecht sein. Er stellt sich schon für uns die Frage, könnten wir das, wenn wir das erleben? Könnten wir so eine Einsicht in uns entwickeln, ohne diese tief sitzende Wut, die man hat, wenn man gedemütigt wird? Ach, warum muss mir das passieren? Und so dieser Grimm, der entsteht, wenn alles das, was wir in unserem Hochmut halt als Großartigkeit uns angemessen haben, wenn das verloren geht, diese Wut darüber, alles verloren zu haben, ohne die Hoffnung auf Einschmeichelei, überlegen wir immer nicht instinktiv, wie könnte ich das wieder so hinbiegen, wie man das so schön sagt. Hinbiegen heißt immer so eine kleine Spur von Manipulation oder so, damit es nicht ganz so demütigend wird. Macht er nicht. Das ist also für uns geradezu ein leuchtendes Beispiel. Wechseln wir mal zu Sohn 2. Sohn 2, das ist ein sogenannter braver Junge. Der tut, was man von ihm erwartet. Ist doch klar. Also das, was man so üblicherweise einen guten Sohn nennt, was man sich auch so wünscht. Gehorsam ist er, angepasst. Stellen wir uns doch mal die Frage, ob dieser zweite Sohn ehrlich ist. Ehrlich heißt doch, innen ist wie außen. Und war er bisher immer ehrlich? Hat er das getan bei seinem Vater, was er wirklich wollte? Oder hat er das getan, weil er das musste? Machte er das gern? Oder wie ist eigentlich seine Motivation? Hat er eigentlich auch so ganz persönliche Wünsche gehabt? Ja, offensichtlich, das merkt man ja jetzt. Aber hat er sie auch offen geäußert? Wir wissen nicht, ob er mal gefragt hat, ob er mit seinen Kumpels da einfach den Bock da schlachten darf und mit dem ein Fest feiern. Ich vermute eher mal nicht, weil eigentlich war er deswegen so brav, weil er sich davon versprochen hat. Dann bin ich beliebt, dann bekomme ich alles, was ich letztendlich haben will. Ich muss nur immer brav sein und gehorchen und alle Regeln befolgen. Und wann wird das offensichtlich? Genau in dem Augenblick, wo diese vermeintliche Ungerechtigkeit für ihn da ist. Er ist jemand offensichtlich, der auf Lohn, auf diesen möglichen Lohn hin handelt. Und da bekommt sein Bruder, sein jüngerer Bruder plötzlich etwas, was er nie bekommen hat. Und jetzt entsteht Neid und Eifersucht. Und im Neid und Eifersucht, genau in diesem Augenblick, bricht etwas auf, was in ihm eigentlich schon immer da war. Die Wahrheit seiner Motivation wird ersichtlich. Und das ist etwas, was auch für uns gilt. Denn wenn wir handeln, nicht deswegen, weil wir das wollen, sondern weil wir das müssen. Oh, das machen wir doch dauernd. Und unsere Rede wegen, aber ich muss jetzt und ich muss. Wenn ich sage, ich muss, will ich nicht. Wenn ich sage, ich will, muss ich nicht. Müssen und wollen widerspricht sich. Müssen heißt, ich passe mich an, ich muss es, damit ich das bekomme, was ich dann dafür, oder ich muss es tun, damit ich nicht die Nachteile erlebe, die sonst kommen würden, wenn ich das nicht tue. Aber eigentlich will ich es nicht, aber ich muss ja. Und wenn man, wie geht's dir? Muss ja, kennen wir, muss ja. Man muss ja halt leben irgendwie. Aber will man das alles, was man muss? Ganz offensichtlich nicht. Aber es ist so selbstverständlich, so gewohnheitsmäßig. Da denken wir gar nicht mehr daran, dass das doch irgendwie seltsam ist. Warum müssen wir denn? Wollen wir das, was wir müssen? Oder müssen wir das und wollen uns nicht zugestehen, dass wir es eigentlich nicht wollen? Ja, sobald wir uns eigentlich einen Vorteil oder die Vermeidung eines Nachteils von dem versprechen, was wir müssen, durch das, was wir durch Gehorsam an die Umstände tun, dann ist das im Grunde genommen auch eine Art von Anspruchsdenken. Das muss nicht unbedingt so offensichtlich sein, aber im Geheimen schon. Wir rechnen ständig. Und Ungerechtigkeit heißt immer, genau berechnen, eigentlich müsste ich dafür das bekommen oder eigentlich dürfte der Betreffende mich nicht kritisieren, weil ich ja dieses und jenes gemacht habe. Also arbeitet er in Wirklichkeit mehr für sich als für den Vater. Und da ist nicht die Liebe zum Vater entscheidend. Und er handelt auch nicht aus Liebe und deswegen gönnt er dem Bruder auch die Liebe des Vaters nicht. Er hat eigentlich gar keine echte Liebe zum Vater. Denn sonst würde er sich mitfreuen an der Freude des Vaters. Wenn ich jemanden liebe und ich dann erlebe, der freut sich so unendlich darüber, dass der jüngere Sohn jetzt wiedergekommen ist, dann kann man sich doch, wenn man den Betreffenden liebt, mitfreuen. Ja, das ist einfach wunderbar. Er sagt aber stattdessen, dein Sohn, so formuliert er das. Er sagt nicht mein Bruder, sondern dein Sohn. Und das wirft also ein Schlaglicht auf seine innere Motivation, aber auch ein Schlaglicht auf unsere Motivation. Wie gehen wir um mit dem, was wir müssen Und wie reagieren wir, wenn wir das nicht dafür bekommen, was wir meinen, einen Anspruch zu haben für unser Malochen oder unsere Anstrengung oder unsere Anpassung, für unsere Müsserei? Das ist wie so ein Lackmustest. Also Lackmustest, das ist sozusagen dieser Streifen, wo man den Säuregehalt feststellen kann. Das ist ein Lackmustest für unsere eigentliche Motivation. Wir haben so viele unerfüllte Ansprüche an das sogenannte Leben, die meistens nicht so erfüllt werden. Und wir denken, wir sind doch eigentlich ganz nette Menschen und so. Und wenn dann solche Prüfungssituationen auftreten, dann bricht es auf. Und dann bricht das latente Herzensgift, das wir in uns angesammelt haben, das bricht dann auf. Aber das ist wichtig, dass wir dann ehrlich werden, auch uns selbst gegenüber. Ja, die dritte Person, der Vater. Eine unglaubliche Person, außerordentlich sanftmütig. Erstmal, er zahlt das Erbe ohne irgendwelche Fragen oder irgendeinen Einspruch auf. Ja, okay, bekommst du. Sofort. Wer würde das heute machen? Er hält auch den Sohn nicht auf. Wenn der also jetzt das alles zusammennimmt und verschwindet, dann hält er ihn nicht auf. Er versucht jetzt nicht mit moralischen Formulierungen ihn irgendwie noch zu klammern. Nein, er lässt ihn frei. Natürlich darfst du tun, was du willst. Macht ihm keine moralischen Vorhaltungen. Und er bleibt seiner Liebe zu ihm treu. Innerlich bleibt er mit ihm verbunden. Sie müssen ja irgendwie auch Kundschaft bekommen haben von dem, was da abgelaufen ist, sonst hätte der andere Sohn ja das nicht sagen können. Also muss der Vater das auch wissen, wie es seinem Sohn geht. Und das schmerzt ihn mit Sicherheit. Und er hat eine Sehnsucht danach, dass er vielleicht wirklich umkehrt. Denn bei ihm ist es doch anders. Er hält also seine Sehnsucht nach Wiederkehr auf, aber er tut nichts, aber auch gar nichts, um ihn zu zwingen. Weder direkt noch indirekt. Er hält also quasi innerlich erst einmal und auch äußerlich immer wieder nach ihm Ausschau. Es wäre so schön, wenn er wiederkäme. Und dann sieht er ihn. Jetzt macht er etwas für die damalige Zeit unfassbar. Ein Patriarch ist der quasi der absolute Herr. Ein Patriarch schreitet, der rennt nicht, der schreitet. Natürlich kann er dann aufgrund seiner Würde seinem Sohn vielleicht entgegenschreiten. Nein, das macht er nicht. Der rafft sein Kleid, er rennt zu ihm. Unfassbar. Und das ist aber ganz typisch für Liebe. Liebe will immer abkürzen. Liebe will nicht irgendwie verweilen und auf sich zukommen lassen. Nein, Liebe selber, die will ergreifen. Und dann keine Strafpredigt. Normalerweise kämen doch die entsprechenden typischen Formulierungen so, ich habe sie doch gleich gesagt, ja, also so irgendwie was Moralisches, was man dann da so rüberbringt, das ist doch eigentlich sehr beliebt, machen wir doch instinktiv. Jetzt ist doch die Gelegenheit, es kommt ja angekrochen, dann kann man ihm doch jetzt mal noch ein bisschen die Leviten lesen. Keine Strafpredigt, stattdessen absolute Fürsorge. Und jetzt will der Betreffende jetzt anfangen, das, was er sich vorgenommen hat, ich bin nicht mehr dein Sohn und ich will jetzt nur noch ein Tagelöhner, der lässt ihn gar nicht ausreden. Bin ich dein Sohn? Ja, okay. Er stellt den Status Sohn sofort wieder her. Das ist ja der Ring als Status, dass er ihm jetzt, wahrscheinlich ist er ganz verdreckt, die Kleider überzieht, ist unwahrscheinlich, aber man muss ja nicht sagen, dass man ihn vorher, dass er vorher ins Bad geht und so und sich wäscht, das gehört dazu. Dass er aber wieder Sohn sein darf, dass er in den Status zurückversetzt wird, das ist doch unglaublich. Er steht also zu ihm, ganz bedingungslos und selbstverständlich. Aber nicht nur das, jetzt will er alle an seiner Freude teilhaben lassen. Er lädt sie alle ein. Ich freue mich so. Komm, wir feiern ein Fest. Und da muss alles genau so sein, wie es seinem innersten Bedürfnis entspricht, nämlich ein wirkliches Fest zu feiern. Übrigens hat Jesus das auch ganz klar gesagt. In Lukas 15, Vers 7 sagt er, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Ja, und wie ist das bei uns? Haben wir dieses vergebende, gütige, freundliche Herz? Oder gehören wir mehr zu den sogenannten Strengen? Und Und die also so auch so eine gewisse moralische Rechthaberei drauf haben, wenn es drauf ankommt? Habe ich dir es nicht gleich gesagt? Gibt es nicht auch ein gewisses Rachebedürfnis angesichts dessen, was dann das eigene Kind einem an Schmerzen zugefügt hat? Das muss man doch auch irgendwie mal spüren lassen. Ja, also auch ein Beispiel dafür, dass wir für uns wirksam werden lassen können. Aber es geht noch weiter. Der Vater lässt den beleidigten Sohn nicht einfach draußen. Er könnte ihn ja jetzt reinrufen lassen. Als Patriarch wäre das eine Selbstverständlichkeit. Holt mir mal diesen Sohn daher. Und könnt ihm da auch wieder die Leviten lesen. Also so geht es ja nicht, Freund. Ne? Also wenn ich jetzt hier die Freude habe, dann hast du gefälligst hier mitzumachen. Nein, er befiehlt ihm nicht, dazu zu kommen. Er verurteilt ihn noch nicht einmal. Stattdessen kommt er raus. Er versucht es zunächst wirklich mit Güte und mit Liebe. Er versucht, ihn zu gewinnen. Die Reaktion von dem Sohn, das ist Trotz und Verweigerung, klar. Und Trotz und Verweigerung gegenüber Güte und Liebe heißt eigentlich Trennung. Nee, ich will das nicht. Ich verweigere diese Liebe. Nein, ich bin ungerecht behandelt worden. Und wenn ich ungerecht behandelt werde, habe ich keine Lust auf irgendwelche Güte oder Liebe. Nein. Ja, und das ist eigentlich der alles verlierende Sohn. Denn wenn wir seine Güte und Liebe angesichts unserer persönlichen Beleidigtheit für all das, was uns angetan wurde, wenn wir die abweisen, wo sollen wir sie dann noch herbekommen? Und jetzt, der Schluss bleibt offen. Es wird nicht gesagt, ob er vielleicht einsichtig ist, ob er vielleicht doch eine Liebe zum Vater hat und sich dahin wendet. Nein, das bleibt offen. Schließlich ist das den Pharisäern erzählt worden. Und einige Pharisäer haben sich ja Jesus auch zugewandt. Da haben die noch eine Liebe in sich entwickelt, aber viele natürlich nicht. Ja, das heißt also, sogar dann, wenn er jetzt noch so trotzig ist und das verweigert, bleibt der Vater bei ihm. Und das ist das Bild von Gott. So ist er. Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, dann hat Jesus jetzt das absolut auf den Punkt gebracht. So ist er. Und das ist die Botschaft, die wir in uns aufnehmen können. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und jetzt singen wir das Lied 355, 1 und 3. Mir ist Erbarmung widerfahren. Dann noch ein paar Einladungen. Am 23.06., das ist also nächsten Sonntag, um 10 Uhr ist Gottesdienst mit Georg Plaske. Und nochmal ein Ausblick. Am 30.06. um 10 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus, da wird das 170-jährige Jubiläum des Männergesangvereins gefeiert mit Pfarrerin Kirsti Greyer. Sie sind auch alle herzlich eingeladen. Und dann nochmal am 30.06. um 11 Uhr ist eine Andacht mit der Jugendreferentin beim Brunnenfest in Elsenroth. Da war ich auch schon mal dabei. Ja, und der Abendgottesdienst an diesem Sonntag, wenn da so zwei Veranstaltungen sind, da kann man nicht noch einen Abendgottesdienst dranhängen, der entfällt aufgrund dessen. Und vergessen Sie nicht, danach ist Kirchcafé, ne? Das ist auch als Einladung gedacht. Ja, dann wollen wir jetzt gemeinsam Fürbitte halten. Lieber Vater, ob wir es uns zugestehen oder nicht, wir sind ein stolzes Volk, eine stolze Gruppe, stolze Menschen. Stolz und Gekränktheit ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Identität. Und darauf, auf unsere Ehre, bilden wir uns so viel ein. Aber du hast uns stattdessen eine Würde gegeben, eine Würde, die aus deiner Liebe kommt. Und wir brauchen keine Ehre, aber das wollen wir nicht wahrhaben. Wir nehmen immer wieder Ehre als Ersatz für das, was Liebe heißt. Wir wollen geachtet, bewundert werden und wollen eigentlich geliebt werden. Bitte hilf uns dabei, zu erkennen, wie sehr wir in unserem Elend und in unserer Einsamkeit und in unserem tiefen Gefühl des Liebesmangels immer wieder nach Ehre gieren oder nach Anerkennung oder gewürdigt werden und wie wir uns den Menschen andienen, uns an sie anpassen. Mach uns das bewusst. Erfülle uns mit dem Gefühl dessen, wie wir selber auf diese Art und Weise an deiner Barmherzigkeit und Liebe sündigen. Denn es ist Sünde, wenn wir das, was du an Liebe uns zur Verfügung stellst, nicht annehmen. Hilf uns dabei, angesichts dessen bescheiden zu werden. Und bescheiden ohne Kriecherei, ohne dass wir auch nur im Geringsten die Würde, die von dir kommt, verlieren. Hilf uns dabei, dass wir uns dir anvertrauen, dass wir darauf vertrauen, dass deine Barmherzigkeit so unendlich groß ist, dass sie uns anfüllen kann mit dem Frieden, der aus deinem Herzen kommt. Lieber Vater, es wäre auch so wunderbar, wenn das in der Welt in der gleichen Art und Weise möglich wäre. Und wir wissen, dass du uns frei lässt und wir wissen, dass die Menschen das tun können, was sie wollen, auch zum Schaden untereinander. Aber dass du dennoch bei ihnen bist. Bitte hilf ihnen dabei, zu spüren und zu erleben, dass deine Liebe der Maßstab für alles ist. Dass manche beginnen, einsichtig zu werden. Dass manche beginnen, betroffen zu werden über das, was sie anrichten. Dass sie merken, dass sie so viel Unheil bringen in diese Welt. Und dass sie ahnen und spüren, dass wenn sie wirklich bereit sind, das anzuerkennen, dass du sogar sie mit offenen Armen annimmst. Und alles das, was wir sonst auf dem Herzen haben, legen wir in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Sei dir doch nicht aus Sorgen.
So geht denn hin im Segen und im Frieden des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Jetzt kommt das sogenannte Nachspiel. Nein, es ist ein Nachchorgesang.